Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, hallo lieber Robert, hallo liebe Freundinnen und Freunde des Podcastes für nicht entscheidbare Fragen. Wir haben uns heute wieder zu einer Aufnahme zusammengefunden und möchten nochmal auch am Anfang an die letzte Folge anschließen. Robert, du hattest ja im kurzen Vorgespräch, was wir heute geführt haben, nochmal ausgeführt, und ich würde mich freuen, wenn du das hier für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz ansprichst.
Sehr gern, Kadi. Die letzte Folge ist ja noch nicht veröffentlicht, die vorletzte hingegen schon. Das war ja die, wo wir 7 Fragen beantwortet haben. Und was mir einfach im Kontrast aufgefallen ist, ist letztendlich diese Spannung zwischen Offenheit und Geschlossenheit, weil bei den 7 Fragen waren wir ja beide sehr, sehr transparent, sehr, sehr einblickgebend in unsere Leben und auch in unser Innenleben. Bei der letzten Folge hatte ich ja zumindest geäußert, dass ich ja in Anführungszeichen aufpassen muss oder zumindest aufpasse, was ich sage oder auch nicht. Und das fand ich einfach sehr spannend in der Pendelbewegung. Und du meintest ja darauf hin, dass dich das dann ja so ein bisschen abgehalten hat, nochmal auf diese Bus-Thematik, die du ja als Kind erlebt hast und die sich ja irgendwie durch dein Leben gezogen hat, nochmal zur Sprache zu kommen. Und deswegen einfach ja das Angebot, das heute hier vielleicht nochmal in einer frischen Aufnahme anzusprechen.
Ja, okay, gern. Vielleicht musst du ja noch ergänzen, deine Sorge, dass du vielleicht zu offen warst, bezieht sich ja darauf, dass du noch nicht so frei bist, weil du als Angestellter in Konzernstrukturen arbeitest, und wir das ja auch, glaube ich, thematisiert hatten, dass es immer gut ist, auch zu überlegen, was gibt man preis, was gibt man nicht preis in so einem Rahmen und Kontext. Und ich hatte ja erzählt, dass ich als knapp 5-Jähriger, ich glaube, ich war noch nicht ganz 5, in ein Heim gefahren wurde und habe aufgrund dieser Erfahrung, für alle, die Folge 7 Fragen nicht gehört haben, ich kann sie an dieser Stelle nochmal empfehlen, folgte daraus, dass ich als Kind eine Bewältigungsstrategie gefunden habe, die hieß, wenn mich meine Eltern 8 Wochen einfach weggeben in ein Heim als 4-Jähriger, dann scheine ich keine Bedeutung für sie zu haben. Und wir haben das als Beispiel besprochen, um zu zeigen, was ja viele Menschen umtreibt, ist ja die Frage, A, warum bewerte ich willkürlich, aber unwillkürlich gewisse soziale Situationen in der Gegenwart, in die ich hineingerate, so oder so? Und wie kommt es, dass sich andere Menschen vielleicht mir gegenüber in einer ähnlichen Art und Weise verhalten, die auch gar nichts miteinander zu tun haben? Also wie konstruieren wir, um das nochmal ein bisschen fachlicher zu formulieren, unsere jeweilige Wirklichkeit, die unser Handeln, Denken und Fühlen maßgeblich bestimmt, insbesondere aber die Reaktion der anderen auf uns. Und da hatte ich erzählt, dass ich in vielen Beziehungen das so gestaltet habe, dass ich aus meiner Innenperspektive heraus meine Bewertung eher so ging, dass ich keine Bedeutung für andere habe, aufgrund dieser erlebten Geschichte mit meinen Eltern. Und das ist irgendwie mehr oder weniger unwillkürlich immer wieder geschehen. Aus der Sicht von außen der anderen, die mir aber ganz viel Bedeutung zugewiesen haben. Und daraus sind Missverständnisse entstanden, die dann eben manchmal auch zu schwierigen Konfliktsituationen geführt haben und auch durchaus zur Auflösung von Beziehungen. Ja, das ist, glaube ich, die Geschichte gewesen, Robert.
Ich nicke. Also ja, okay. So habe ich das auch in Erinnerung.
Ja, und Der Hauptfokus jetzt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, könnte darin bestehen, vielleicht auch wirklich nochmal für euch selbst zu prüfen und innezuhalten, welche Bewertungen haben sich in eurem psychischen System, im emotionalen, sozialen Bewertungsbereich abgespeichert aufgrund von Erfahrungen, die unter die Haut gingen, dass wir das irgendwie immer wieder im Leben herstellen und konstruieren. Oder wie ich vor kurzem jemand in der Beratung hatte, der darunter litt, dass er in seiner Gegenwartsfamilie und in seiner Schwiegerfamilie quasi immer nicht richtig zugehörig sich empfand und eher immer ein Stück weit abseits stand. Und dass dann herauskam, dass er in seiner Herkunftsfamilie auch eher das Gefühl hatte, er war nicht richtig zugehörig und stand auch abseits. Und das sind die spannenden Fragen, mit denen Robert und ich mich ja seit vielen Jahren beschäftige oder auch zusammen uns sehr gehaltvoll auch während unserer gemeinsamen Praktikumszeit ausgetauscht haben. Wie kommt das, dass man jetzt in der Gegenwart oder vielleicht dann noch in der Zukunft mit anderen Menschen immer ähnliche Konstellationen kreiert, wie die maßgeblichen Erfahrungen in der Herkunftsfamilie waren? Ja, jetzt könnte ich was von dir gebrauchen, Robert. Jetzt bin ich gerade auserzählt.
Jetzt könntest du was von mir gebrauchen. Ich bringe vielleicht mal ein paar sehr spannende Studienergebnisse dazu, die da vielleicht andocken. Es war aus meiner Studienzeit, wo tatsächlich es wissenschaftliche Untersuchungen oder auch Befunde gibt, dass letztendlich, also wie einfach der Einfluss ist. Also ich erinnere mich noch dran, da gab es einfach Studien in Bezug auf Kinder alkoholkranker Eltern, die dann auch mit einer immens hohen Wahrscheinlichkeit sich wieder Partnerinnen oder Partner gesucht haben, die, ich sag mal, auch eine Suchterkrankung hatten. Die war dann vielleicht nicht mehr ganz so intensiv oder nicht ganz so stark ausgeprägt, aber es hatte immer noch diesen Grundbezug. Und tatsächlich habe ich mich ja auch mit mir und meinem Leben und dergleichen schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Und für mich war das immer ein ganz spannendes Thema in Bezug auf Partnerwahl. Im Sinne von, also auf welche Frauen springe ich eigentlich an? Und wo ich halt sage, ne, stell mir 100 Frauen hin und ich pick genau 3 raus, wo ich weiß, was hinterher für Dynamiken und Probleme entstehen können. Und das ist einfach sehr faszinierend, in welchem Umfang tatsächlich dort unsere frühen Erfahrungen oder generell auch welche die Muster sich einfach durchtragen und uns beeinflussen. Also das ist zumindest das, was mir jetzt dazu einfiel.
Ja. Ja, parallel dazu gibt es natürlich Studienergebnisse. Wer das alles, was wir hier erzählen, auch wissenschaftlich abgesichert haben möchte, der kann das natürlich auch entsprechend nachlesen und nachverfolgen in der jeweiligen Fachliteratur. Aber hier geht es ja eher darum, die Phänomene so auch darzustellen, dass man eingeladen wird, einfach mal für sich zu gucken, wo findet man für sich so übergeordnete Muster, die man unabhängig von den Menschen und den Kontexten irgendwie immer wieder sozusagen automatisiert herstellt und konstruiert.
Ich habe, weil du ja sagst, von wegen, wir gucken ja auf diese persönlichen Themen, ich habe noch eine persönliche Geschichte von uns oder zumindest von mir mit dir.
Ja, gern.
Ich weiß nicht, ob die gerade passt und ich weiß auch nicht, ob ich es so schon mal erzählt habe, weil das ist tatsächlich so eine Sache, die ich erst sehr spät verstanden habe, weil ich erinnere mich noch, wie das Praktikum ja zu Ende ging. Da hatte ich ja den Büroschlüssel am Schlüsselbund und wo du dann meintest, ja Robert, behalt mal den Schlüssel. So, ich habe den ja bis heute noch. Bis heute hängt der ja quasi an meinem Heimatschlüsselbund. Und was ich damals dachte, und das ist vielleicht auch wieder absurd, vielleicht wirst du auch sagen, oh Mann, also zumindest Leute jetzt in meinem privaten Umfeld, denen ich die Geschichte erzähle, sagen, okay Robert, wie konntest du das nicht verstehen? Weil ich damals dachte, in der KD, du bist einfach sehr pragmatisch. Ich hatte so einen Schlüsselring, der war unangenehm auseinanderzumachen. Und da habe ich gedacht, okay, du machst mir einfach einfach und sagst, ja, behalt mal den Schlüssel, dann musst du jetzt nicht deine Fingernägel kaputt machen, wenn du dann den Schlüsselring aufdehnst und dergleichen. Und irgendwann Jahre später, und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dachte ich mir, es könnte ja auch als Zeichen verstehen zu sein, im Sinne von Robert, du bist herzlich eingeladen, hier jederzeit wiederzukommen, deswegen hast du diesen Schlüssel, dass du quasi hier in mein Büro kommen und gehen kannst, wie du willst. Und das fand ich dann so sehr faszinierend, wo ich mir dachte so, okay, das habe ich anscheinend, also wenn es so war, komplett missverstanden, weil ich da im ersten Moment nur dachte, ja, es ist praktisch, muss ich den Schlüssel jetzt nicht abmachen, wunderbar, mache ich mir die Fingernägel nicht kaputt. Und in Wirklichkeit stand da möglicherweise ganz was anderes dahinter.
Ja, tatsächlich war, glaube ich, also ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr hundertprozentig, aber ich kann mich erinnern, dass ich eher das so empfunden habe, du warst einerseits natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Praktikant, der einen vorher festgelegten Zeitraum absolviert und dann ist er halt wieder weg. Und das löst bei mir gerade nochmal die Assoziation aus, zu meinen Erfahrungen, die ich als Supervisor hatte, wo mir Kolleginnen und Kollegen Fälle vorgestellt haben, wie schwer das manchen Kolleginnen und Kollegen fällt, zu akzeptieren, dass es ein festgelegter Zeitraum ist und dann hört es auf. Also viele mogeln sich um das Thema irgendwie rum, weil es soll ja eine Beziehungsarbeit sein und man lässt sich aufeinander ein und dass das gar nicht jetzt in böser Absicht, aber scheinbar sowas entsteht wie, das ist eine Beziehung ohne vorher festgelegtes Ende. Das heißt, man weiß da noch nicht so genau, wann es irgendwie vorbei in dem Kontext. Und du warst ja ein halbes Jahr bei mir und in diesem halben Jahr, wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen, haben wir ja unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Man lernt sich kennen, man lernt Vorlieben, Stimmungsschwankungen kennen. Das heißt, man geht irgendwie in Kontakt. Wir hatten auswärtige Termine, wir sind zusammen mit dem Auto oder mit der Bahn gefahren und so weiter. Und natürlich war das so, als dann der Zeitpunkt anstand, dass das Praktikum vorbei war, habe ich auch, glaube ich, mit so, ich sage mal, Wehmut oder wie immer man das Gefühl beschreiben mag, jetzt reagiert. Weil da war mir klar, ah, mir wird was fehlen, mir wird dieser Austausch fehlen, der ist nicht mehr da. Deine, in Anführungsstrichen, spitze Zunge, mir auch unangenehme Sachen zurückzugeben und nicht gleich alles zu akzeptieren, also mit mir in einen guten Diskurs zu gehen, der mich auch immer wieder hinterfragen lässt, meine alteingeschliffenen Vorgehensweisen und Routinen. Und habe natürlich die Zeit als sehr angenehm erlebt, weil für mich hieß es dann wieder, allein auf Reisen zu gehen und zu Kunden zu Kunden zu fahren und alles mit mir allein im Inneren auszumachen. So, da bist du mir eigentlich schon ans Herz gewachsen, Robert. Da habe ich gedacht, wollen wir das per Schlüsselübergabe sozusagen als Symbol, wie ja manchmal auch Paarbeziehungen enden? Ja, gib mir bitte den Schlüssel wieder, Robert, jetzt ist vorbei. Du kannst nicht mehr zu jeder Tages- und Nachtzeit zu mir kommen. Habe ich gedacht, das könnte ein Zeichen sein, dass wir doch weiter auch in Austausch und in Beziehung bleiben.
Ja, das habe ich aber erst, wie gesagt, weitaus später verstanden. Weil im ersten Moment dachte ich mir, ach danke, Kadi, dass du so praktisch bist. Und die Bedeutung letztendlich, und das war ja das Thema, was du ja auch angesprochen hattest, gerade bei deinen Ausführungen, die Bedeutung, die das ja anscheinend hatte oder hat, die wurde mir erst viel später bewusst, weil ich davor komplett in meiner eigenen Welt war und einfach dachte, ja, okay, ist praktisch irgendwie. Und für mich stand, glaube ich, nie außer Frage, KD, dass wir nicht noch Kontakt haben. Und deswegen war es für mich auch so, ja, den Schlüssel gebe ich dir irgendwann später wieder. Und jetzt trage ich ihn halt bis heute noch an meinem Heimatschlüsselbund.
Okay, vielleicht müssen wir doch noch mal spätestens dann, wenn ich die Büroräumlichkeiten aufgebe, darüber sprechen, ob du mir den Schlüssel zurückschickst oder nicht. Aber so ist das, wenn man sich leiten lässt von seinen Impulsen, dann ist ein anderer Gedanke weg. Ich wollte das gerade noch mal aufnehmen. Ja, ich habe jetzt leider gerade den Faden verloren.
In Bezug auf das, was wir eben hatten, oder in Bezug auf andere Themen?
Nee, in Bezug auf gerade, was wir eben hatten, das, ach so, das ist ja auch noch das spannende Thema. Das heißt, wie lässt man sich durch die Art des anderen, wenn man so relativ eng und viel Zeit miteinander verbringt, und sich auch ein Stück weit näher kommt, so inhaltlich, man lernt sich ja kennen durch die gemeinsame Zeit. Es ist ja so, sag ich mal, als ob man dann irgendwie zusammen in Urlaub fährt und viel Zeit miteinander verbringt. Darf dann sowas wie auch auf meiner Seite, der ich weiß gar nicht, wie das dann heißt, der Anleiter hieß das, glaube ich, in deiner Praktikumsbescheinigung, kann man dann auf der menschlichen Ebene auch so Gefühle haben, wo man dann traurig wird, wenn die Beziehungszeit vorübergehend ist, oder ist es nur eine Geschäftsbeziehung, wo das alles nichts zu suchen hat und dass man sich das dann so verbietet oder dass man das zwar spürt, aber nicht ausspricht, weil es nicht in den Kontext gehört und so weiter. Ja, also das sind ja so klassische Fragen, die in Beratungssetting ja auch immer wieder auftauchen.
Absolut. Also das ist ja ein Spannungsfeld, das ich auch immer erlebe im Sinne von, was ist, wenn es eigene Themen von mir anrührt? Was ist, wenn ich die Person einfach so sympathisch finde und denke, eigentlich würde ich mit der auch mal, weiß ich nicht, einen Kaffee trinken gehen oder dergleichen. Ich glaube, das ist aber nur menschlich und ich persönlich vertrete die Ansicht, dass es grundsätzlich Raum haben darf. Aber ich glaube, wenn wir nächste Woche drüber reden, würde ich schon wieder das Gegenteilige dazu sagen. Also ich glaube, das ist ein Austarierungsprozess, der kein Ende findet.
Ja, okay, gut. Ja, das dazu, jeder, der das hört, kann sich ja dazu einladen lassen, selbst bei sich nochmal ein bisschen nachzuspüren, wie er das handhabt. Ob er sich das völlig verbietet, ob er da sehr offen ist und das immer mitteilt oder wann, ob er das sehr prüft, wem und in welchen Situationen er das preisgibt. Ja, was ist sonst noch passiert bei dir an Themen oder die Themen der Woche sozusagen bei dir, bevor ich vielleicht noch einiges zum Besten gebe?
Themen der Woche, zu mir, ich überlege gerade, von wie tief ich gerade einsteigen möchte, weil ich hatte tatsächlich eine sehr, ich bin versucht zu sagen, transformative Erfahrung, zumindest im Inneren, im Äußeren noch nicht ganz. Ich glaube, ich erzähle das mal, das holt aber ein bisschen aus, KD, wenn wir da...
Das ist okay, wir haben ja hier Zeit und wir machen das so, wie es uns gefällt und zwingen dann die Gut. Hörerinnen und Hörer in die Anpassung, die können ja auch abschalten.
Genau, oder vorspulen entsprechend. Genau. Genau, was sehr spannend ist, und da gehe ich tatsächlich auch wieder gefühlt mindestens eine Dekade in die Vergangenheit zurück, das Thema Teilearbeit. Also Teilearbeit sagt dir ja was, sagt vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern etwas, ist ja letztendlich die, ich nenne es mal Annahme, das Modell, dass wir Menschen ja nicht nur eindimensional sind, sondern dass wir ja verschiedene Persönlichkeitsanteile besitzen. Die müssen nicht voneinander getrennt sein, sondern können ganz bewusst gestaltet werden. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das innere Kind ist, glaube ich, eins, was jetzt gerade wieder, ich sag mal, an Momentum gewinnt. Es gibt das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Es gibt von Virginia Satir aus der Familien- bzw. systemischen Therapie gibt es Ansätze und so weiter und so fort. Also letztendlich ein pluralistisches Wir, das uns ausmacht, sodass wir dann eben den Ungeduldigen haben oder den Perfektionisten oder den Faulenzer und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe dann irgendwann für mich mal auch so Teile identifiziert, habe mir mal die Zeit genommen, beziehungsweise gibt es einen Anteil, den ich in einer durchaus herausfordernden Lebensphase so festgestellt habe, der den sehr dramatischen Namen Seelenattentäter trägt.
Aha,
also, interessant. Und der auch wie so ein mittelalterlicher Assassine letztendlich auch mit Dolchen ausgestattet war und ist, beziehungsweise mittlerweile war, der natürlich dann einfach dort sehr pointiert, wie du es ja manchmal bei der spitzen Zunge formulierst, einfach ja so durch die Welt gegangen ist. Und das war einfach letztendlich so, ja, mein mental repräsentierender Agent, wenn mich Leute irgendwo genervt haben, wenn es mir irgendwie zu blöd war, wo ich dann quasi mental die Leute durchaus durchdrungen habe. Und im Rahmen meiner Auseinandersetzung mit mir selbst hat sich natürlich irgendwann herauskristallisiert, okay, Robert, das Problem sind eigentlich nicht die anderen, sondern das Problem hast du mit dir selbst. Das heißt, dahinter, hinter diesem Charakter, / Anteil, steht eigentlich eine große Bedürftigkeit, der Ärger über die Unfähigkeit, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und so weiter und so fort. Und auch der Wunsch letztendlich, mit anderen gut in Kontakt zu kommen, sodass ich dann quasi diesem offensiven Charakter einen, ich sag mal, defensiven Charakter daneben gestellt habe, also quasi einen weiblichen Paladin. Paladine sind ja so in Computerspielen die Ritter des Lichts, die auch heilen und schützen und so weiter und so fort, und habe deswegen dann gesagt, okay, Robert, immer wenn du den Impuls hast, nach draußen zu gehen und Leute irgendwie anzugehen, guck eher mal, was ist dein Bedürfnis und was kannst du für dich selber tun. Das ist das ganze Vorgeplänkel. Jetzt kommt der Plot-Twist, was quasi in den letzten 1-2 Wochen passiert ist. Und zwar gab es dann quasi einen Moment, also es war dann für mich so ein, inneres Teil des Liebespaar, wo ich gesagt habe, das sind zwei Facetten, die sich gut ergänzen und wo dann entsprechend auch dieser Seelenattentäter-Anteil einfach ruhiger wurde und ich meine, ich den dann ausgespielt habe, wenn es notwendig war und der ansonsten einfach in Ruhe an der Wand lehnt. Und der Unterschied, der jetzt kürzlich passiert ist, dass quasi dieser bedrohliche Anteil, auch diese bedrohliche Figur vielleicht für Außenstehende, letztens da ihre Kutte abgelegt hat und sich jetzt auch so eine Paladin-Rüstung angezogen hat. Das heißt, ich würde jetzt sagen, dieser innere Anteil ist gereift, hat quasi seine Dolche beiseite gelegt, hat sich jetzt auch dort so einen Plattenpanzer angelegt und gesagt, okay, ich trete jetzt für das Gute in der Welt ein. Jetzt habe ich quasi zwei Paladine, neben vielen anderen Persönlichkeitsanteilen, die noch irgendwo da rumflanieren, aber die so als zentrale Figuren in meinem Innen erleben. Und das war tatsächlich sehr spannend, das einfach festzustellen und zu merken, okay, die Dolche liegen irgendwo jetzt an der Seite und die Kutte auch und da ist jetzt mehr Bodenhaftung und Standfestigkeit.
Das heißt, du bist mit dir, mit diesem inneren Anteil auch liebevoller unterwegs.
Das war ich davor schon, ach weil so, ich ja sein, ich dachte, sein,
ah ja, okay.
Sein, also ich wusste ja den Wert und Zweck des Seelenattentäters. Wie gesagt, ich habe ihn dann halt ein bisschen an die kurze Leine genommen und habe gesagt, okay, Robert, nur weil du vielleicht dich unverstanden fühlst, heißt das nicht, dass der Gegenüber dich missverstehen will. Und wenn mir jemand was Schlechtes wollte in der Vergangenheit, konnte ich den ja auch immer noch loslassen. Aber wo ich eher geguckt habe, okay, was ist meine Bedürftigkeit, was sind vielleicht auch die Bedürftigkeiten vom Gegenüber, halt durch diesen weiblichen Paladin-Anteil. Und der Zwischenstand ist jetzt, dass eben dort dieser sehr pointierte Persönlichkeitsanteil, dass der halt jetzt weniger pointiert ist. Also der ist ja immer noch wehrfähig, aber ich glaube, er ist einfach greifbarer und für mich auf jeden Fall ist seine Ausrichtung auch erkennbarer. Und das war für mich auch nochmal ein schönes Bindeglied zu der Pointiertheit oder der spitzen Zunge, was du ja immer beschreibst, wo ich mir denke, vielleicht haben Menschen auch immer diesen Anteil irgendwo erahnt und vielleicht dem größere Bedeutung beigemessen, als ich das mittlerweile getan habe, weil der tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit meistens an der Wand stand und ich weiß, ja, okay, ich habe den, ja, ich kann den loslassen, aber er ist sehr umgänglich und freundlich und hat eigentlich gar keinen Grund, da jetzt jemanden groß auseinanderzunehmen.
Ja, dann würde ich mich mit dir auch noch mal sehr eng in ein halbjähriges Praktikum, wär's ja dann nicht mehr, aber halt Zusammenarbeit begeben, wenn ich dann gar keine Angriffe mehr befürchten müsste.
Zumindest nicht gegen dich, gegen irgendwelche merkwürdigen Statements dann sicherlich schon.
Okay.
Aber gut. Das ist ja der Unterschied zwischen weich in der Beziehung und halt hart in der inhaltlichen Auseinandersetzung, da ja eben das voneinander zu trennen.
Genau. Ja, da habe ich durchaus auch in der jüngsten Zeit eine interessante Erfahrung gemacht. Da ist mir selbst im eigenen Erleben nochmal so klar geworden, auch du wirst das Phänomen vielleicht von deinen Kundinnen und Kunden auch kennen, ob intern oder extern da bei der Bahn, dass es einen Großteil von Menschen gibt, die vielleicht gar nicht so richtig wissen, wo sie ihre Energien zielgerichtet hinlenken sollen. Das heißt, mache ich das oder mache ich jenes? Oder ich habe Ideen, aber ich kriege es nicht so richtig in die Umsetzung und entwickeln dann so eine innere Leid- oder teilweise Abwertungskommunikation. Ich kriege es nicht hin, ich bin zu blöd, ich weiß auch nicht, warum, jetzt habe ich Ideen und kriege einen Arsch nicht hoch oder irgendwie sowas. Ist dir sowas auch vertraut, Robert, so in der Art? Nicht dir, sondern in deiner Arbeit.
Verdammt. Ja, sowohl als auch.
Okay, gut. Vielen Dank für deine Offenheit. Und ich habe da auch jetzt gerade jüngst in den letzten Monaten so ein Thema, wo ich mich gefragt habe, warum gehe ich das nicht richtig an? Das ist ein tolles Angebot, was ich da bekommen habe. Und habe auch Ideen und habe einerseits gedacht, ja, das ist gut, das macht objektiv Sinn, das so zu machen. Und hatte aber irgendwie jetzt, ich weiß nicht, wie ich meinen Teil da bezeichnen würde, du hast so ein schönes Wort gefunden mit einem Paladin. Auf jeden Fall ist mir das nicht gut gelungen. So. Und dann gab es eine Gesprächssituation, wo ich mit jemandem zusammengekommen bin, der da irgendwie mitbeteiligt ist, den ich aber seit längerer Zeit nicht gesehen habe und der mir aus dem Weg gegangen ist. Und dann hat er mich entsprechend, ich sag mal, attackiert und dann habe ich alles das gesagt, also ganz hart in der Sache, was du gerade gesagt hast. Und habe mir halt Sachen erlaubt mitzuteilen, die mich wirklich gestört haben und die mich ärgerlich machen, die ich vorher immer nicht gesagt habe, wo ich mich eher angepasst habe aus verschiedensten Gründen, sagen wir mal aus Zuneigung, aus Liebe, aus Angst vielleicht, Zuneigung zu verlieren oder Unterstützung zu verlieren oder wie auch immer. Habe mich ganz unabhängig aufgestellt und hat überlegt, nein, das ist mir wichtig, habe erklärt, dass ich so nicht mit mir umgehen lassen möchte. Und das war wirklich ziemlich massiv für mich. Und du kannst dir ja so ein bisschen vorstellen, was das dann heißen kann. Und da waren dann auch noch ein paar andere dabei. Und dann bin ich zwischendurch, als das so fast vorbei war, haben wir eine Pause gemacht, dann musste ich aufs Klo. Dann habe ich in den Spiegel geguckt und jetzt übertrieben natürlich, habe ich mich fast nicht wiedererkannt. Ich hatte einen ganz anderen Gesichtsausdruck als wie, sag ich mal, sonst in den Jahren vorher. Mein Gesicht wirkte entspannt, als ob ich 3 Monate eine Wellnessmassage nach der anderen bekommen hätte. Eine ganz andere Ausstrahlung, wirklich. Und musste mich wirklich so anlachen im Spiegel, weil ich schmunzeln musste. Ich fühlte mich so befreit innerlich, dass das alles jetzt raus war, sozusagen in einer langjährigen, beruflichen, engen Beziehung, die ich da mit jemandem habe oder eventuell hatte. Und es war aber so richtig, es fühlte sich so richtig und stimmig an. Und diesen Ausdruck habe ich jetzt immer noch beibehalten. Und dann habe ich nochmal so gemerkt, wie mächtig das ist, das, was man wahrnimmt in Beziehungen, wenn man das so zurückhält und sich anpasst, warum auch immer, und das aber in einem so die Energien frisst, die einem dann für die Umsetzung fehlen. Und seitdem bin ich habe gerade jemand anders eine E-Mail geschrieben, da habe ich geschrieben, ich hatte ein Klarheitserlebnis oder ein Erweckungserlebnis, habe ich das bezeichnet. Seitdem sind jegliche energieverlustige Arbeitsstörungen weg. Ich habe den Fokus klar, ich weiß, was ich will, ich bin umsetzungsstark und bin in Kommunikation noch wachsamer, dass ich höre, wo jemand sich, ich sag mal, wo jemand etwas vermeiden möchte oder nicht mir entsprechend zuarbeitet. Also diese ganzen Unschärfen und Unklarheiten, die in Kommunikation auftauchen, sofort nachzufragen, das klarzumachen. Und von daher ist das für mich das Thema der letzten Wochen gewesen, dass mir das unheimlich gut tut, aber ich für meine Arbeit nochmal verstanden habe, wie bedeutsam das ist und dass es nicht darum geht, vorrangig nicht darum geht, wenn jemand nicht weiß, was er da machen will im Leben oder mit seinem Job oder Energienabsorptionen hat oder irgendwelche Krankheitssymptome ausgebildet hat, mehr auf diesen Kommunikationsaspekt zu achten, über den ich gerade gesprochen habe.
Was genau meinst du jetzt mit Kommunikationsaspekt an der Stelle?
Ach so, dass man da nochmal guckt, wo hält man vielleicht schon über viele Jahre etwas zurück und mutet das jemand anderem nicht zu und lässt es in sich, wo man so umgangssprachliche Formulierungen werden, wo ich was runterschlucke, wo ich was wegdrücke und so weiter. Dass man sich das dann erlaubt, auch zuzugestehen, das nach außen zu geben, egal wie die Reaktionen dann der anderen Seite sind.
Erfordert ganz schön viel Mut, oder? Also.
Ja, ich meine, ich bin ja jetzt schon ziemlich alt geworden und ich habe mich gewundert, dass das auch so ein Thema ist, was jetzt aber plötzlich möglich war, weil mir da jemand was im Außen angeboten hat, wo ich gedacht habe, nee, da kann ich nicht mehr drüber springen. Das kriege ich nicht mehr hin, ja. Und
es hat mich so ein bisschen an die Macheten-Geschichte erinnert, die wir ja auch schon mal im Podcast hatten und die ich auch in deinem Praktikum kennengelernt habe. Nur, dass, glaube ich, da jetzt niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist, zumindest nicht auf physischer Ebene, aber es klang für mich auf jeden Fall auch nach so einem Befreiungsschlag und so einer Emanzipation.
Genau, da sah nur der Befreiungsschlag aus, dass derjenige dann aus seiner Familie rausgenommen wurde mit staatlicher Gewalt und in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht wurde. Das konnte ich gerade noch verhindern.
Ansonsten wäre es auch sehr spannend, von wegen, wenn wir hier einen Gefängnis-Podcast zumindest einen halben draus machen, aber Schön, dass du da noch frei unterwegs bist. Und ich glaube, es war ja auch ein anderes, oder was ich auch so ein bisschen raushöre, ist ja auch zu gucken, wie gelingt es mir, das auch so zu gestalten. Also im besten Fall, dass es diese extremen Schläge gar nicht braucht, oder aber eben auch mir selbst das zu erlauben, dass es auch mal diesen finalen Cut geben kann. Also ich habe das tatsächlich auch schon immer mal wieder als hilfreich erlebt, einfach mal wirklich ganz bei mir und im Moment zu sein. Und das hat tatsächlich dann auch dazu geführt, dass meine Außenumwelt dann mitunter gesagt hat, ja Robert, jetzt bist du für mich viel greifbarer. Jetzt kann ich mit dir auch faktisch was anfangen, als immer mit diesen, was zumindest ich lange Zeit hatte und manchmal auch noch habe, hochgestochenen Psychologengerede und dieser Selbstdistanzierung, halt mal wirklich von Mensch zu Mensch in Kontakt gehen. Aber da kann es natürlich auch knallen.
Unbedingt. Also ich wollte nur noch mal Mut machen, dass man nicht sich jetzt wieder eine Methode sucht, wenn man nicht so richtig weiß, was man will, oder wenn die Energien nicht gebündelt für einen selbst eingesetzt werden können, so mit Hierarchien arbeiten und mit Pro- und Kontralisten oder sowas, sondern dass man sich einfach mehr erlaubt, sein Empfinden zum Ausdruck zu bringen und anderen das auch zu sagt. Das kann sehr schnell auch auf der physiologischen Ebene, deswegen die Geschichte mit meinem Gesichtsausdruck, zu Veränderungen führen und plötzlich ohne viel weitere Arbeit, Coaching, Listen abarbeiten, Module durcharbeiten, ist plötzlich alles mit einmal da und möglich.
Ja, also in meinem Bild entsteht gerade so, in meinem Kopf entsteht gerade das Bild, dass ja dieses Trennende einfach ja auch Raum für was Neues schafft. Also das ist ja letztendlich so ein, ich löse mich aus der Verbindung, die einfach sehr eng geworden ist, und gehe halt 5 Meter oder 10 Meter zurück und kann erstmal schauen, wie orientiere ich mich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin. Und dass das letztendlich ja so ein emanzipatorischer Prozess ist. Ich hatte noch irgendeinen Gedanken dazu, aber jetzt ist er gerade wieder weg. Ach so, als Satz kam mir noch in den Kopf so cut the Bullshit, also einfach zu gucken, was ist eigentlich der Quatsch, den ich mir auch selber erzähle, und den halt einfach links und rechts runterzuschneiden, weil das eine ist natürlich im Kontakt mit anderen, aber das andere, so kenne ich es zumindest von mir, ist auch mitunter ja der Kontakt mit sich oder mit mir selbst, einfach auch zu gucken, okay, was sind eigentlich Geschichten oder Sachen, die ich mir selber erzähle, die eigentlich kompletter Bogus sind, und kann ich es nicht einfach weglassen.
Absolut, das wäre allerdings nochmal ein etwas anderes Thema, aber das passt natürlich dazu, ne? Das hast du ja auch geschrieben zu dem vorletzten Podcast oder zu dem letztgesendeten, wie wir unsere eigene Wirklichkeit konstruieren und uns dabei gar nicht so selten richtig was in die Hosentasche lügen.
Ja, wie wir und nicht immer nur nützlich ist, ja.
Genau. Nun ist ja die Frage, wie sind wir dann wirklich, und ist das ein feststehendes Konstrukt? Ich würde ja eher sagen, es könnte vorteilhaft sein, davon auszugehen, wir sind immer irgendwie ein Konstrukt, aber darauf könnten wir ja Einfluss nehmen. Und wenn es gut ist, dass wir uns in so eine Wirklichkeit hineinkonstruieren, dass wir die Größten sind und die Allwissenden und die Einzigen, die das ganze Spiel durchschauen, wie es läuft, dann ist das ja auch mal ein gutes Gefühl. Das kann man für sich ja auch ruhig mal haben.
Zumindest zeitweise, ja. Also zumindest länger, wenn es länger als zeitweise wird, dann gucke ich mich wieder ein bisschen skeptisch an und frage mich, was ich gerade irgendwie in Anführungszeichen falsch mache. Aber manchmal sind auch das Phasen, die auf jeden Fall wohltuend sind, einfach mal sich dieser Illusion hinzugeben.
Ja, aber das läuft ja eher im Inneren ab, so habe ich das verstanden. Wenn du das weiter beibehältst und trittst wieder mit anderen Menschen in der Außenwelt in Kontakt, dann wirst du ja schnell zur Anpassung und Ausgleichsregulation gezwungen.
Ja, in vielen Fällen zumindest. Und glücklicherweise, also ich bin tatsächlich dankbar für all jene Menschen, die da mich durchaus begrenzen und auch mal sagen, Robert, das, was du erzählst, ist gerade Bullshit, weil manche sich ja tatsächlich auch eingeschüchtert fühlen, wo ich dann halt immer irritiert und verwundert bin, aber es gibt zum Glück auch diejenigen, die halt einfach, die ich als sehr nah an mir erlebe, dafür bin ich dankbar.
Ja. Ja, schön, dass du solche Menschen hast.
Jetzt brauchen wir eine gute Überleitung, KD, zu deinem Zeitungsartikel, den du mir geschickt hast, oder?
Ach so.
Oder umtreibt dich gerade was anderes?
Ja, ich habe gerade so überlegt, ob das jetzt heute noch ein gutes innerliches Thema ist. Ja, ich glaube, das würde ich heute nicht ansprechen wollen, sondern habe eigentlich gar nichts weiter, Robert, heute.
dann haben wir einfach mal eine kurze Folge. Also das ist zumindest jetzt das, was ich sehe, dass wir einfach sagen, gut, dann sind wir heute nach einer halben Stunde plus minus fertig und haben jetzt noch ein bisschen Abstimmungsgeplänkel am Ende.
Okay, ich kann dir ja verraten, dass ich nicht hier irgendwo in der Pampa bin, in einer Gutshofakademie irgendwo in Nordhessen, sondern vielleicht doch in der geschlossenen sitze und sie mir freundlicherweise nur eine halbe Stunde Zeit genehmigt haben für die Podcastaufnahme.
Das wäre auch ein spannender Ansatz. Da gibt es ja auch viele Filme, die sich mit solchen Mind-Twists in Anführungszeichen auseinandersetzen. Aber ich glaube, da, wenn wir da jetzt drauf eingehen, dann sind wir doch wieder bei 40, 45 Minuten. Und ich glaube, so können wir einfach dann eine kurze Folge für die geschlossene einfach heute hier stehen lassen.
Okay, gut. Ansonsten hätte ich, du hast mir ja freundlicherweise zum Geburtstag gratuliert am Samstag, hätte ich sonst noch ein, zwei kurze Selbsterfahrungsgeschichten erzählt, die mir da widerfahren sind, aber das können
doch,
wir KD, sparen.
Dafür aber
der Wärter klopft, glaube ich, schon, dass die Zeit vorbei ist.
Ach so. Okay. Wie du magst, ich habe auch noch die Zeit für zwei kurze Geschichten, weil ich glaube, beim nächsten Mal sind sie schon wieder dann nicht mehr wahr, aber ja. Your choice.
Na, wir lassen das heute mal so. Ich glaube, wir haben mit diesem ersten Teil genug Anregungen gegeben, dass unsere Hörerinnen und Hörer da doch vielleicht auch noch mal bei sich gucken, bei diesen Anteilen und bei diesen Mustern und wie sie das auch mit ihrem inneren Team machen, von dem du gesprochen hast, mit diesen Anteilen. Erklär mir doch noch mal bitte kurz zum Schluss, was du unter der Bezeichnung Paladin wirklich verstehst.
Paladin? Ja. Also all diejenigen, die World of Warcraft oder andere Spiele gespielt haben können, da sicherlich einen Bezug zu herstellen. Es gibt auch von Paolo Coelho Handbuch des Kriegers des Lichts. Mhm. Grundsätzlich geht es darum, dass das letztendlich, also für mich, eine Person ist, die eben ritterlichen Prinzipien, also so wie wir uns die, also immer verklärt vorstellen, die ritterlichen Prinzipien, mit einem gewissen Glauben und dem Eintreten für das Gute unterwegs ist, also einfach eine kampferprobte Person, die für das Gute in der Welt eintritt. Was natürlich dann auch wieder die Frage aufwirft, ist es wirklich immer gut oder kann es dann nicht auch irgendwann zu viel des Guten werden? Aber zumindest in meiner prototypischen Vorstellung ist es einfach ein Krieger bzw. eine Kriegerin des Lichts, die sich für die Armen und Schwachen und die Bedürftigen entsprechend einsetzt.
Gut, dann leuchte weiterhin für diese Menschen und für diesen Personenkreis. Vielen Dank für die heutige Aufnahme und ich hoffe, dass ich zur nächsten Aufnahme doch schon wieder den Fuß in die Freiheit setzen darf.
Dann gutes Gelingen und guten Weg bis dahin.
Ja, danke, Robert. Ciao.
Tschüss.